Irrenhaus Unterhaus, der Fußballpodcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger.
Wir haben in der ersten Halbzeit das Glück gebraucht, von dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden.
Also, wenn das ein Schiri ist, weiß nicht, Digga, soll der Cornflakes 10 gehen, aber.
Haben wir schon noch wieder arg gesündigt.
Bringen wir hier keine Leistung, sind wir hier die Folge.
Wir haben das hier als großes Ganzes angefangen und genauso als großes Ganzes sind wir jetzt gescheitert.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irrenhaus Unterhaus. Wir sind es mal wieder, Ole und Jan-Erik. Wir melden uns zurück mit einer neuen Folge von und mit Fums, natürlich wie immer. Und ich bin heute müde, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir nehmen heute wieder am Dienstagabend auf. Mir zugeschaltet ist wie immer Ole Jonathan Gömmel und gerade im Vorgespräch konnte ich schon raushören, es wird Detox gemacht im Hause Gömmel. Es wird entspannt an der Ostsee. In Rostock, so viel kann man verraten. Deshalb gehe ich mal davon aus, dass du relativ entspannt bist, oder?
Ja, also müde bin ich auf jeden Fall nicht. Ich habe heute schöne Stunden am Strand verbracht in Burgerende. Shoutout auf jeden Fall an den Strand. Ist zwischen Heiligendamm und Warnemünde, also zwischen den Touristen-Hotspots. Beliebt unter Locals, aber da hat man immer ordentlich Platz, 10, 20 Meter in jede Richtung und muss sich nicht da wie eine Sardine fühlen. Und da bin ich auch mal kurz weggenickt, also ich bin perfekt ausgeschlafen. Und verbringe hier noch ein paar Tage in Rostock, meine Oma besuchen. Bin hier gerade im alten Kinderzimmer von meiner Mutter und meinem Onkel und deswegen, ganz besondere Folge.
Nostalgisch, ja super.
Aus Rostock. Dann, mein Freund, was macht dich müde? Das musst du jetzt erstmal noch mal erläutern.
Ich weiß es auch nicht.
Das Leben an sich.
Es ist das Arbeitsleben. Und ich bin heute so früh aufgewacht, ne? Und dann hast du gearbeitet, jetzt noch hier den Podcast hinten ran, aber das machen wir ja gerne. Und zum Tagesgeschäft von unserem Podcast. Da du ja in Rostock weilst, wirst natürlich auch nicht nur deshalb, sondern auch sonst deinen FC Hansa verfolgt haben. Was war da los?
Ja.
Sportlich erfolgreich auf jeden Fall.
Ja,
brisanten Duell gegen St. Pauli.
Ja, um es vorwegzunehmen, ich war hier, aber nicht im Stadion, weil mein Onkel war auch hier, der ist großer St. Pauli-Fan und deswegen haben wir gedacht, okay,
habt ihr euch noch auf dem Acker getroffen oder auf dem Garten?
Haben wir auch noch, weil im Kleingarten hier in der Laube. Nee, aber wir haben es hier geschaut und sportlich natürlich traumhaft. Also wie Hansa gespielt hat, gerade in der ersten Halbzeit, das hat mir wirklich ein ganz breites Grinsen auf die Backen getrieben. Also Pröger mit dem 1-0, Verhook mit dem 2-0, wahnsinniger,
das soll ein Wahnsinns-Tor gewesen sein, ne?
Ja. Glaube ich, sehen wir auf jeden Fall bei der Auswahl zum kommenden Tor des Monats. Es muss dabei sein. Ich meine, Robin Hack hat ja auch ein Hammer-Tor da rausgehauen, aber das von Verhook mindestens genauso schön. Ja, dementsprechend war meine Laune ganz gut, aber als ich dann Twitter geöffnet habe, halbe Stunde später, ist sie dann auch wieder in den Keller gegangen, ganz ehrlich. Nicht so einfach in dieser Zeit wieder seinen Verein komplett zu unterstützen, weil es gab wieder ein paar eklige Banner auf der Südtribüne. Ich weiß nicht, wer dieses Mal verantwortlich war für die Choreografien, beziehungsweise auch für die Banner. Kann sein, dass das da wieder aus dem Wolgaster-Raum kommt. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall war es. Homophob und menschenfeindlich, gab es da zwei Banner, die gezeigt wurden. Und das ist natürlich irgendwie doch dann sehr, sehr, macht mich nachdenklich und natürlich auch ein bisschen traurig, weil man dann direkt wieder in diesen Rechtfertigungsmodus zurückfällt. Und ganz ehrlich, ne, es gibt bei St. Pauli, bei diesem Verein, der wirklich ein gentrifiziertes Marketingprodukt geworden ist mittlerweile, gibt es wirklich so viel Angriffsfläche für lustige Dinge, womit man den Verein ein bisschen verarschen kann, ein bisschen triezen kann, die Fans. Mhm. Aber Hansa entscheidet sich jedes Mal aufs Neue dazu, die stumpfen Beleidigungen mit homophober Natur oder sei es menschenfeindlicher Natur irgendwie zu nehmen und dann natürlich eine geile Aufmerksamkeit für den Verein, für die Menschen hier zu kreieren. Das ist, ich meine, wie gesagt, es bleibt ja nicht dabei, dass das Bild differenziert ist und gesagt wird, okay, da gibt es halt Leute, die stehen halt für diese Scheiße und es gibt auch andere Leute, die stehen nicht dafür. Es ist eine heterogene Masse. Nein, es sind dann ja auch immer direkt, es ist ja die ganze Stadt und es ist die komplette Fanszene und es ist auch eigentlich komplett Mecklenburg-Vorpommern. Und klar, mir ist es auch unangenehm, aber natürlich finde ich es auch immer ein bisschen engstirnig, wenn dann direkt die komplette Anhängerschaft dafür in Sippenhaft genommen wird, weil, wie gesagt, Fußballverein ist heterogen, manchmal dürfen die die Choreo machen und deswegen kann es halt auch mal zu dieser Scheiße kommen. Ich erinnere mich daran, damals auch beim DFB-Pokal, die Wolgast da mit hier außer Rand und Band für Verein und Vaterland, war auch nicht meins, ne, aber ja, muss man dann irgendwie, muss man irgendwie durch und ja, es ist irgendwie, trübt so ein bisschen die Freude über die eigentlich super Leistung von Hansa, weil es halt wieder Vorurteile bestätigt und den Verein und die Region einfach in Scheißlicht rückt.
Ja. Ja, das kann ich verstehen, dass sich das aufregt.
Ich mein,
dass
sich das wir beide haben ja auch schon häufig drüber geredet und es ist wirklich, nach solchen so Tiefschlägen irgendwie ist es wirklich dann schwierig, sich wieder zu motivieren und zu sagen, so, ja, ich habe auch wieder Bock hinzugehen oder auswärts mitzufahren oder so. Also klar, ich meine, ich liebe den Verein, ne? Und das wird sich auch nicht mehr ändern, ne? Ich bleib da auch dabei. Aber ja, trotzdem ist das ja manchmal doch sehr, sehr schmerzhaft, wenn der Verein für sowas, öffentlich für sowas dann irgendwie bekannt ist, wo man selber überhaupt nicht hintersteht. Und man natürlich als kleine Stimme, klar, ich kann das hier unseren paar tausend Hörern erzählen, so, aber am Ende nützt es halt auch nichts, ne? Und es muss irgendwie was Grundsätzlicheres passieren. Der Verein positioniert sich auch immer nur wischiwaschi-mäßig. Also das ist dann sind echt Dinge, die mich stören. Aber ich meine, wie gesagt, man ist es leider als Hansa-Fan gewohnt, und muss in diesen sauren Apfel aber halt öfter beißen, als es vielleicht Fans von anderen Vereinen tun müssen, ja.
Ja, das mag sein. Allerdings, wenn du auf die Tabelle schaust, dann siehst du, und das tröstet dich vielleicht ein bisschen darüber hinweg, dass Hansa jetzt auf Rang 6 steht und unter anderem auch an Holstein vorbeigezogen ist, die sich ja,
das ist natürlich am wichtigsten, ja,
komplett haben abschießen lassen am Samstag. Ich habe nichts davon mitbekommen, glücklicherweise, weil ich in den Niederlanden war und kein Internet hatte und auch nicht aufs Handy geschaut habe, außer als alles vorbei war und völlig entgeistert war, als ich das Ergebnis gesehen habe. Wahnsinn. Naja, aber Hansa jetzt auf Rang 6. Und was ebenfalls am Samstag abging, das war ein zweites Spiel, was mich genauso eigentlich dumm hat aus der Wäsche gucken lassen. SSV Jahn Regensburg gegen den Karlsruher SC, das nächste Schützenfest, zeitgleich zu der Partie von Holstein in Paderborn. 0-6. Jahn Regensburg, Wahnsinn, ne? Was war da los?
Vor allem Jahn Regensburg ja auch ins Spiel gestartet als beste Defensive der Liga.
Ein einziges Tor vorher kassiert in 4 Spielen.
Ja, und jetzt sieht es schon normaler aus mit 7 kassierten Toren. Genau, in 5 Spielen. Aber ja, das habe ich mich auch gefragt. Es ging eigentlich direkt los mit einer absoluten Dominanzdemonstration der Karlsruher. Sind ja jetzt ganz gut drauf, langsam nach diesen 2 Niederlagen zu Beginn. 7. Minute, Freistoß, Marvin Wanicek, der Standard-King. Noch die gute Reflexe vom Torwart Stojanovic. Aber die anschließende Ecke in Minute 7 führte dann zum ersten Tor. Franke setzte sich dort durch gegen Gimba, war ein bisschen problematisch. Videobeweis hat sich eingeschaltet, es war nicht ganz klar. Drückt Franke Gimba da regelwidrig runter. Am Ende war es zu wenig, also keine komplette Fehlentscheidung, um dieses Tor zurückzunehmen. Ich denke, das geht klar und mich freut es natürlich besonders, weil ich Marcel Franke bei Kickbase habe. Deswegen.
Ach echt? Das wusste ich gar nicht, du Sausack.
Ja, geiler Start für mich natürlich, aber ich denke mal, da stimmst du mir zu, ist schon in Ordnung, dass man das gibt, das Tor, oder?
Ja, ich hätte es auch nicht zurückgenommen, weil man sieht ihm natürlich an, die absolute Willensleistung, wie er das Tor machen möchte. Er ist ja auch wirklich da, sieht sich da echt einer gut gestaffelten Jahn-Defensive gegenüber. Gimba ist auch nah dran. Er überspringt ihn aber so ein bisschen und ich glaube, die Arme sind auch angelegt. Also er schubst ihn nicht oder stützt sich nicht so wirklich auf, sondern er springt einfach hoch und beugt sich nach vorne und köpft dann rein. Landet dann natürlich auf Gimba, aber ich hätte es auch laufen gelassen und so wurde es dann auch entschieden. Aber ja, da sah man auch schon auf jeden Fall die Galligkeit, mit der KSC an diesem Samstag unterwegs war. Wahnsinnig Bock hatten die anscheinend und sah man dann auch 4 Minuten später in der 11. Minute. Da hat nämlich Philipp Heise, der Außenverteidiger, ein richtiges Pfund abgelassen. Ein Strahl von einem Schuss, auch hier noch Stojanovic, stark pariert. Aber da hatte er schon alle Mühe und man sah so langsam kommen, wenn man sich das im Nachhinein angeschaut hat. Heieiei, da rollt echt Angriff um Angriff auf die Jahn-Defensive zu. Und ja, du hast es schon gesagt, Regensburg stellte vor dem Spiel die beste Abwehr der Liga. Wie ausgewechselt. Und vor allem waren es dieselben vier Mann, die da in der Abwehr standen, wie auch in den Spielen zuvor. Man konnte es nicht so richtig erklären.
Nee, also ich glaube halt auch schon irgendwie so ein bisschen wie letztes Jahr, ne? Regensburg ein bisschen überperformt jetzt in den ersten Spielen und natürlich sind sie jetzt auch nicht so schlecht, wie es das Ergebnis hier widerspiegelt.
Ja.
Aber ja, ich glaube, die Wahrheit liegt in der Mitte und Regensburg auf jeden Fall nicht die beste Defensive der Liga, glaube ich, wenn wir in 30 Spieltagen nochmal auf die Saison zurückblicken, dann ja. Ist das, glaube ich, auch anders. Aber ja, man hat so ein bisschen gesehen, wo die Lücken waren. In der 14. Minute gab es dann direkt das nächste Tor. Fabi Schleusner setzt sich auf links durch, legt quer auf Paul Nebel. Der muss nur noch seinen Schuh reinhalten und ja, macht das Ding rein. Keine Chance für jeglichen Regensburger Verteidiger, also wirklich passiv, nicht die Räume zugestellt, nicht ja, genug draufgegangen, verdientes Ding. Und ja, das ist der Auftakt zu diesem Wahnsinnsspiel aus Sicht der Karlsruhe.
Ja, auf jeden Fall. Die erste gefährliche Chance für Regensburg, die gab es erst in der 36. Minute. Die war auch nur so halb gefährlich. Niklas Szypnowski hat dann Schuss abgegeben, Gersbeck geprüft. Der hatte aber nicht wirklich Probleme dabei, konnte den Ball sogar festhalten, glaube ich. Und ja, dann kurz vor der Halbzeit trotzdem der KSC weiterhin keine Gnade. Das 0:3, eingeleitet von Philipp Heise über links, der in die Mitte gegeben hat. Und dann zwei Karlsruher Mitspieler lassen durch, der Ball dadurch in der Bewegung Richtung Rückraum zu Jerome Gondorf und der prügelt den Ball sowas von in den Winkel. Aua, aua, 300 Sachen drauf.
Ja, unfassbar.
Ja, Stojanovic fliegt noch, da ist der Ball schon längst eingeschlagen. Also ich weiß wirklich nicht, wie viel kmh das waren, aber das, also wenn man sich da dazwischen gestellt hätte, da brennen dir die Finger auf jeden Fall als Torhüter.
Geiles Ding. Ich weiß noch, Frank Lampard hat irgendwann mal das Netz zerschossen in der Champions League, das habe ich, glaube ich, auch geschaut. Ich glaube, da war es auch kurz davor bei Jerome Gondorf, ja,
richtig.
Wahnsinnsding und ja, geiler Abschluss einer furiosen ersten Halbzeit. Ja. Und wenn man ehrlich ist, ja, konnte Mersat Selimbegovic trotz Dreifachwechsels seinen Jungs nicht mehr das richtige Mindset mit auf den Weg geben, denn in der 48. Minute ging es direkt weiter. Scott Fitzgerald Kennedy direkt eingewechselt, frisch eingewechselt, ja, mit einem haarsträubenden Fehler da im Spielaufbau. Schleuse nutzt das aus. Rennt auf Stojanovic zu, ich bin hier noch in der NBA mit dem halben Kopf, umkurvt ihn und zack, steht's 4:0. Da ist wahrscheinlich auch mal die Moral von Kennedy dann im Keller, der eigentlich in der vergangenen Saison am Ende einen ganz guten Job gemacht hat und auch Stamm gespielt hat.
Ja.
Diese Spielzeit irgendwie ja noch keine Durchsetzung da gefunden gegen Breitkreuz oder Elvedi. Aber ja, so hat er sich auf jeden Fall auch nicht empfohlen mit der Aktion.
Ja, und Kennedy ja, ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben, aber ja auch einer, der vielleicht im November, Dezember in Katar für Kanada auflaufen könnte. Ist ja ein Nationalspieler. Ich weiß jetzt gerade allerdings nicht, wann er seinen letzten Einsatz hatte. Ist aber noch nicht zu lange her. Und ich glaube, er ist auf jeden Fall Kandidat, aber nicht so. Also nee, da muss er ein bisschen bessere Form bis dahin beweisen. Aber ist ja noch ein bisschen Zeit. Ja. Und was man Regensburg zugutehalten muss, sie haben nicht komplett das Fußballspielen aufgegeben, also trotzdem noch weiterhin zaghafte Bemühungen nach vorne, trotz allem.
Ja.
Es gab da so einen Schuss von Yildirim, das war auch eher so ein Schüsschen, streifte den Außenpfosten, dadurch auch nicht so richtig, richtig gefährlich, aber immerhin mal eine Torannäherung. Und ja, dann 65. Minute, so Mitte der zweiten Hälfte, wieder die Kombination Ecke Vanicek, wie schon vor dem 0:1, und dieses Mal Schleusener, der per Kopf zur Stelle ist, zum 0:5. Und ja, da war schon längst natürlich alles durch. Ja, auch nur noch so halbherzige Reaktionen bei der Regensburger Abwehr. Und ja, Karlsruhe entfesselt.
Auf jeden Fall. Und dann der gute Abschluss, der wunderschöne Abschluss eigentlich, das zweitschönste Tor des Tages, glaube ich, Tim Breithaupt. Das junge Talent auf Seiten der Karlsruhe mit seinem ersten Ligator. Schleusener wieder mit involviert bei der Einleitung, legt den Ball in die Mitte, in den Strafraum. Da steht Simon Rapp, der legt ab auf Breithaupt, der zieht Volley ab. Ball rutscht so ein bisschen über den Spann, kriegt dadurch so einen Außendrall und schlägt dann rechts oben im Winkel rein. Sah so ein bisschen ja so zeitlupenmäßig aus, weil der Ball nicht so schnell geschossen war, aber ja, hat sich halt irgendwie unhaltbar weggedreht von Stojanovic und ein wunderschöner Schlusspunkt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Was für ein Schlusspunkt und was für ein Feuerwerk, was der KSC da abgebrannt hat. Wenn man sich da die YouTube-Kommentare zum Beispiel mal durchgelesen hat unter dem unter der Zusammenfassung, dann liest man da einige Kommentare, dass der KSC echt so eine Wundertüte ist. Also von Platz 3 bis Platz 18 habe ich da einmal gelesen, ist alles drin. Und genau so kam das auch in diesem Spiel rüber. Also in diesem Spiel ja wirklich völlig entfesselt. Jetzt auch so ein bisschen auf dem aufsteigenden Ast, sind jetzt auf Platz 10. Aber es ist eine Achterbahnfahrt mit dem KSC.
Total, ja, das stimmt. Die Konstanz muss reinkommen, aber genau. Ja, wer weiß. Vielleicht ist es jetzt der Fall. Müssen wir mal schauen. 3 Spiele jetzt ohne Niederlage, 2 davon gewonnen. Also auf einem guten Weg sind die Jungs.
Jawohl. Und Regensburg, da geht's langsam Tal abwärts, Rang 13. Also wie gesagt, ist ja noch lange Zeit, aber das ist die Entwicklung, die man natürlich so ein bisschen erwartet hat nach dem starken Regensburger Start, dass es wieder ein bisschen in der Tabelle runtergeht. Mal schauen, wie es weitergeht. Ja. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir doch direkt mal zum nächsten Spiel in der zweiten Liga. Und da gab es am Freitagabend schon eines der beiden Top-Spiele direkt zu Beginn des Spieltags, und zwar Hamburger Sportverein gegen Darmstadt 98.
Ich hab's geguckt.
Ja, ich hab's auch geguckt live, und da ging's ja auch richtig zur Sache, oder? Also
ja, unfassbar am Ende. Was? Vier rote Karten, glaube ich.
Ne? Vier rote Karten.
Mit Johnny Bolter mitrechnet, aber ja, eines Top-Spiels würdig. Da war ordentlich Feuer drin, muss man ganz ehrlich so sagen.
Und man kann die Aufregung der Beteiligten ja auch absolut verstehen.
Ja, auf jeden Fall. Kommen wir gleich noch zu. Aber was ich echt ein bisschen schockierend fand, war, wie leer doch das Stadion war. Also das hat man manchmal bei den Aufnahmen gesehen. Ich meine, ja, wirklich ein Topspiel, Darmstadt HSV, Aufstiegskandidaten. Aber was da teilweise noch an Plätzen frei war, und das im Volksparkstadion, das ja eigentlich immer auch gerne dann mal voll ist, fand ich ein bisschen schade und war ja dem Spiel nicht ganz würdig. Natürlich, die Nord hat natürlich für eine geile Kulisse gesorgt, aber hat mich ein bisschen gewundert, warum es dann doch nicht so voll war.
Ja, aber gut. Ich glaube, das wirkt aber natürlich auch in dieser riesigen Schüssel natürlich auch direkt drastischer, wenn da nicht jeder Platz irgendwie gefüllt ist, finde ich, weil es wirkt natürlich riesig, gerade für zweite Liga, einfach überqualifiziert, dieses Stadion. Ich glaube, da kann man... können sich alle darauf einigen.
Nee, Hansa war es voll. Deswegen wahrscheinlich hatte ich die Bilder einfach noch vor Augen und war deswegen ein bisschen enttäuscht. Aber gut, egal, trotzdem geiles Spiel mit geiler Stimmung. Und auch hier ging es ähnlich wie in Karlsruhe früh los, noch früher sozusagen. Ein alter Bekannter hat getroffen. Man muss dazu sagen, direkt von Anfang an druckvolle Darmstädter, den HSV unter Druck gesetzt, gar nicht so wirklich zu diesem Ballbesitzfußball kommen lassen, den sie sonst gerne spielen. Und Patrick Pfeiffer, HSV-Jugend, echt lange dort gespielt, glaube ich auch kurzfristig im Profikader mal gewesen, aber glaube ich nicht wirklich Minuten bekommen.
Ich glaube,
Kein Einsatz. Nach einer Kempe-Ecke mit dem Kopf völlig frei, keine Chance für Heuer Fernandes und Fehlstart perfekt. Und Manu und Pfeiffer haben auch erstmal die Wünsche nach oben zu Gott geschickt. Hast du es gesehen beim Jubel? Ich glaube, die haben sich beide, sind ja beides Hamburger Jungs, beziehungsweise Manu zu hoher Jung, aber das ist ja auch hier in der Nähe bei uns. Haben sich, glaube ich, sehr gefreut, da gegen ihren alten, gegen die alte Heimat zu treffen.
Ja, also was für ein Start von Darmstadt. Pfeiffer sich da durchgesetzt gegen Rohr und Haier, viel höher gesprungen und beide auch ein bisschen zu weit weg. Also da der HSV noch in der Kabine mental. Und es dauerte ja auch überhaupt nicht lange, da stand es schon 0-2, nämlich 3 Minuten später, 7. Minute. Philipp Tietz dieses Mal, Flanke wieder von links, wieder von Kempe, und Tietz hält einfach die Rübe rein und drin ist der Ball ins kurze Eck. Heuer Fernandes noch unterwegs in die andere Richtung, macht deshalb das kurze Eck gerade in dem Moment frei, wo der Kopfball, wo der Ball den Kopf von Tietz verlässt und ins Tor einschlägt. Und ja, hier noch so ein bisschen die Frage gewesen, ob es abseits war, ja oder nein. Aber ich glaube, die Hacke vom Gegenspieler, ich weiß gerade nicht mehr, wer es genau war, ich glaube Schonlau, die Hacke, die hat es eben aufgehoben, das Abseits, wurde noch überprüft, aber Treffer hat gezählt. Ja, und dann stand es 0-2 und der HSV musste erstmal zusehen, dass er einen Fuß in die Tür bekommt. Und das geschah erst in der 18. Minute. Da kam der HSV das erstmal richtig gefährlich vors Darmstädter Tor. Muheim einen hohen Ball geschlagen auf Glatzel. Rohr hat den noch so ein bisschen abgefälscht und dadurch noch schärfer gemacht. Ja. Und dann sah man richtig die Qualität, fand ich, von Robert Glatzel. Wieder mit starker Ballannahme um seinen Gegenspieler, ich glaube Müller war es, herum. Und dann trotzdem noch den Abschluss, der auch richtig Zug drauf hatte im Fallen. Klasse Aktion von Glatzel. Marcel Schuhn konnte mit Mühe abwehren. Aber ja, das war schon sehr brenzlig.
Ja, genau, das HSV dann hat einmal gezeigt, er ist noch da. Wirklich viel passierte in der ersten Halbzeit aber nicht mehr. Ne? Also muss man ganz ehrlich sagen, zwingende Chancen nicht mehr unbedingt. Nach der Halbzeit die Lilien weiter offensiv stark. Erste Chance, Philipp Tietz, auch wieder eine ziemlich gute Möglichkeit dort. Nach einer Bader-Flanke war das, glaube ich. Kommt er wieder mit dem Kopf an den Ball, nur knapp rechts vorbei. Und dann ging's los mit dem Aggressionsfestival. Genau. 58. Minute. Carbon Klaus, wie wir ihn kennen und lieben. Hartes Einsteigen gegen Glatzel, schon gelb vorbelastet. Gelb-rot nach dem Tritt auf dem Fuß. Glaube ich, da sind wir uns noch einig, völlig berechtigt. Muss man geben. Jo. Und natürlich bringt den HSV direkt ins Spiel zurück.
Ja, total. Zur Halbzeit, es war ja auch noch eine interessante Personalie, kam Jean-Luc Dompy. Kam rein und der hat auch ein bisschen Betrieb gemacht, hat jetzt auch nicht die ganz großen Chancen kreiert, aber war schon so ein kleiner Wirbelwind da, ich glaube auf der linken Seite hat er gewirbelt. Ja, aber du hast es gesagt, absolut verdiente gelb-rote Karte für Klaus Jasula, draufgehalten den Fuß und es dauerte ja auch gar nicht lange, dann gab es schon den Ausgleich auf der anderen Seite, die nächste rote Karte für einen richtig miesen Aussetzer. Ich glaube, auch da gibt es nicht so viele unterschiedliche Meinungen, dass die rote Karte verdient ist. Genau, Aaron Opoku hat nämlich die rote Karte glatt rot gesehen. Was war passiert? Ein Zweikampf mit Fabian Holland. Der Ball war dann weg. Fabian Holland hielt Opoku, glaube ich, fest. Und Opoku hat sich sofort provozieren lassen dadurch und tritt Holland daraufhin in die Seite. Und der Schiedsrichter, das sah man nochmal richtig, sieht es eigentlich noch, will gerade weggucken, guckt wieder zurück und zögert gar nicht, stürmt auf Opoku zu und zieht die glattrote Karte. Opoku ist jetzt auch für 5 Spiele gesperrt, also das ist schon eine Hausnummer und hat sich auch dem Vernehmen nach wohl richtig ins Ausgeschossen jetzt beim HSV durch dieses
Foul. Könnte sein letztes Spiel gewesen sein, ne?
Ja. Hat sich jetzt die Zukunft anscheinend verbaut und der HSV will ihn wohl loswerden. Und das, obwohl er ja in der Vorbereitung eigentlich relativ überzeugt hatte, da als Backup mindestens. Und ja auch die Flügel waren ja jetzt bis zur Dompe-Verpflichtung noch relativ dünn besetzt. Da wurde zwar nachgebessert, aber Opoku hatte man da, glaube ich, auch relativ große Einsatzchancen noch zugerechnet. Und das soll es wohl gewesen sein.
Hat ja sogar manchmal auch so eine Außenverteidigerrolle jetzt übernommen, auch in seinen ersten Einsätzen während der Saison und wurde dort auch eigentlich echt immer mit ganz guten Kritiken bedacht für seine Einsätze. Aber ja, es scheint jetzt durch zu sein. Kaiserslautern ist interessiert, habe ich gehört.
Ja.
Also mal schauen, ob er ligaintern wechselt. Extrem bitter natürlich so zu gehen. Aber okay, ich meine, das ist natürlich einfach selber schuld. War eine scheiß Aktion, brennt einem die Sicherung durch. Passiert, aber ja, hat dann natürlich Folgen.
Ja, absolut.
Folgen für den HSV spielerisch hatte diese rote Karte erstmal nicht. Wir haben weiter mutig versucht, ein bisschen was gegenzuhalten und es gab eine knifflige Situation. Robert Glatzel in Szene gesetzt, ich weiß gar nicht, von wem dieser Ball aus der Tiefe kam, Benisch vielleicht oder Reis, einer von den Mittelfeldspielern, und wird von Melem im Strafraum von Darmstadt regelwidrig gefällt, ist eigentlich ein klarer Elfmeter, aber vorher abgepfiffen, da der Schiedsrichter auf eine Abseitssituation entschieden hat Und ja, bei genauerem Hinschauen gab es diese Abseitssituation nicht. Also eigentlich Elfmeter für den HSV, aber gerettet für Darmstadt, da vorher abgepfiffen wurde. Natürlich doppelt ärgerlich, wenn man im Nachhinein sieht, dass es regelwidrig war, ne?
Also maximal unglücklich. Und das war dann auch so der erste Knackpunkt, wo Tobias Schröder keine gute Figur gemacht hat, der Schiedsrichter. Ja. Auch zuvor hatte man schon so ein bisschen das Gefühl, dass es für viele Fouls zu schnell eine gelbe Karte gab, für meinen Geschmack. Es gab mal so eine Phase im Spiel, da hat er wirklich laufend die gelbe Karte hochgezeigt. Und dadurch auch ist ihm auch so ein bisschen das Spiel entglitten und die Stimmung auch mit der Kulisse wurde immer hitziger und ich glaube, da hat er sich dann selber keinen Gefallen getan. Aber ja, dieses Abpfeifen sehr unglücklich, ohne Not. Es gibt ja, wissen wir alle, den Videobeweis und im Zweifel hinterher nicht geben, wenn es dann abseits war, aber so da wird sich, glaube ich, jeder HSV-Fan tot und schwarz geärgert haben. Kann man nachvollziehen, auf jeden Fall. Ja, der HSV steckte trotz allem weiterhin nicht auf. 78. Minute, da nach guter Kombination auf der rechten Seite gab es nochmal eine gute Chance für Glatzel. War auch nicht sein Tag, muss man auch sagen. Nee. Der Ball, der muss eigentlich reingehen, den er da hatte. Stattdessen hat er ihn knapp drüber geschossen. Normalerweise macht er aus den Chancen, die er da in dem Spiel hatte, mindestens ein Tor.
Ja, hast recht, das war nicht unbedingt sein Tag. Darmstadt kam aber auch nochmal gefährlichst vors Tor. Mir gefällt das ganz gut. Warming und Williamson kommen ja oft gemeinsam rein für die letzten, ja, so 20 Minuten, die beiden Skandinavier, Schwede und Däne. Und Warming hatte auch eine recht gute Chance nochmal. Um die 80. Minute rum war das, glaube ich, wo er schlänzt von der linken Seite nur knapp am rechten Pfosten des Kastens von Heuer Fernandes vorbei. Also auch da gab es kein Einstellen des Fußballspielens, kein Verwaltungsmodus, sondern auch Darmstadt hat sich angeschickt, nochmal vor das Tor vom HSV zu kommen. Aber in der 89. Minute war es dann soweit. Anschluss Rentsford, Yeboah, Königsdörfer.
Ja, war nur leider schon ein bisschen spät. Das 1:2 nach einer Ecke und dann anschließender Kopfballablage von Glatzel stand dann Königsdörfer am Pfosten direkt richtig. Keine Chance mehr für Schuhen. Und dann stand es 2:1, aber das war auch noch nicht der Schlusspunkt in dieser hitzigen Partie, weil auch Königsdörfer noch die rote Karte gesehen hat. Gegen Frank Ronstadt, abseits des Balles, sah man hinterher ganz gut, wischte ihm ganz leicht durchs Gesicht. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das Absicht war unbedingt. Schiedsrichter hat es ausgelegt als Tätlichkeit. Also finde ich nicht unbedingt. Klar, also es ist so 50-50-Sache.
Da gab es auch keine guten Videobilder von, ne? Es gab immer nur dieses von weit weg oben, diese Kameraeinstellung. Ich habe es auch nicht richtig gesehen. Ich meine, wenn er ihn trifft im Gesicht, dann klar, kann man das geben. Aber ich fand, es wirkte auch eher wie sich so ein Freirangeln so ein bisschen,
genau,
weißt du? Und nicht irgendwie bösartig mit Ausholen und dann Gesicht ins Gesicht, Arm ins Gesicht.
Ja.
Fand ich auch ein bisschen harsch, aber natürlich, glaube ich, war es dann auch schwierig für den Schiedsrichter, dort das Spiel unter Kontrolle zu behalten und er wollte wahrscheinlich dann irgendwie seine harte Linie weiterführen und ist dann vielleicht bei ein paar Dingen übers Ziel hinausgeschossen. Bei einer Sache hat er aber recht gehabt, nämlich Jonas Bolt vom Platz zu stellen. Der Sportdirektor vom HSV ist da aufs Feld gerannt nach dieser roten Karte gegen Königsdörfer, tierisch aufgeregt, was auch wirklich sehr unprofessionell einfach ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das finde ich ja auch noch besonders krass, dass ja auch Bolt derjenige ist, der sich da den Medien gegenüber ganz, ganz kritisch zu Aaron Opoku geäußert hat, dass er sicherlich unter Kontrolle hätte, dass sowas nicht passieren dürfe, aber selber dann auch wie der letzte Assi da aufs Feld rennt und irgendwie seine Emotionen nicht unter Kontrolle hat und eine rote Karte bekommt. Aber ihn kritisiert natürlich keiner. Also
ja, doch, die Darmstädter, die haben ihn auch, die HSV-Bank, die haben die auch, also da haben sich alle Beteiligten nicht viel geschenkt, auch hinterher und sich gegenseitig noch irgendwie der Unsportlichkeiten bezichtigt. Ja, aber es ist wirklich hochgekocht, dieses
peinlich,
Spiel. Kann man nicht anders sagen, ja. Und dann haben wir sie am Ende auch alle, die vier Roten. Unglaublich. Die Lilien waren dann für eine Nacht auf Platz 1. Nach diesem Spieltag sind sie jetzt wieder auf Platz 2, weil ja, wie gesagt, Paderborn auch gewonnen hat. Aber ja, sie sind wieder auf Betriebstemperatur, würde ich sagen. Darmstadt 98. Und beim HSV reißen die Schlagzeilen weiterhin nicht ab. Ich glaube, gestern wurde bekannt, dass Onkel Kühne, Mr. Burns, tatsächlich nochmal sein Angebot erneuert hat. Er will es unbedingt nochmal rein. Ja, und er hat diesmal gesagt, es geht ihm nicht um Macht, natürlich nicht, sondern um die finanzielle Gesundung des Vereins und hat gleichzeitig auch noch vor den Plänen von Finanzvorstand Wüstefeld mit einer Neuverschuldung gewarnt und ja, er versucht tatsächlich alles, nochmal reinzukommen.
Unfassbar, ne? Unfassbar, ja.
Aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass der HSV da nochmal seine Linie ändert. Und es weiterhin, das wird.
Das würde auch echt Marcel Janssen sehr unglaubwürdig wirken lassen. Aber wir sind gespannt, dem HSV traue ich alles zu. Ja, punktgleich mit Hansa. Hätte mir das jemand gesagt, nach 5 Spieltagen, HSV und Hansa punktgleich, genau dieselbe Anzahl von Siegen und Niederlagen, da hätte ich gesagt, ja, unterschreibe ich.
Ist doch super.
Deswegen, ja, nehme ich gerne mit, mein Lieber.
Ja.
Gut, dann würde ich sagen, ab geht's in Liga 3, oder? Nachdem wir jetzt hier doch schon recht ausführlich, ausschweifend über die zweite Liga gespielt haben, wird es Zeit, gesprochen haben, wird es Zeit, zu Liga 3 zu switchen.
Sehr gerne. Womit wollen wir denn mal anfangen? Wiesbaden-Osnabrück, finde ich.
Ja.
Über die beiden Clubs haben wir schon lange nicht mehr gesprochen, deshalb wird es höchste Zeit. Zum ersten Mal in dieser Saison. Und ja, beide trafen am Samstag aufeinander, Osnabrück mit einem neuen Interimstrainer, Tim Danneberg, der Vize-Rekordspieler.
Musik in deinen Ohren. Ja,
ja. Genau, der hat auch, glaube ich, mal 13, 14 eine Saison in Kiel gespielt.
Genau.
Ja, ist Vize-Rekordspieler der dritten Liga auf Platz 2 und der stand als Interimstrainer.
Hinter Robert Müller oder hinter wem?
Ja, hinter Robert Müller, genau, noch immer. Ja. Der stand, wie gesagt, als Interimstrainer am Wochenende an der Seitenlinie für den VfL Osnabrück, weil die nämlich ihren Trainer nach Bielefeld verloren haben. Daniel Scherning ist dort Nachfolger von Uli Forte geworden, das erste Opfer dieser Saison nach dem absoluten Fehlstart der Bielefelder.
Ja, Wahnsinn, ja.
Ja, nach 4 Spielen schon entlassen in Bielefeld. Und ja, jetzt in der Nachbarschaft aktiv, Scherning, ja, und deshalb jetzt...
Hat, glaube ich, auch schon mal Jugend in Bielefeld trainiert, deswegen, glaube ich, vielleicht auch einfacher gewesen, ihn zu überzeugen.
Ja, richtig. Der hat ja auch schon alles durch. Der hat bei Paderborn gespielt, dann auch bei Bielefeld gespielt in der zweiten Mannschaft und...
Mal komplett Trainer Ostwestfalen gewesen. Unter Südniedersachsen hat er durch.
Genau. Da, genau.
Fehlt noch
sein Revier. Ja, stimmt.
Ja.
Naja.
Aber genau Osnabrück unter Trainer Tim Danneberg, ja, etwas ungeordnet, muss man ganz ehrlich sagen. In der ersten Halbzeit eigentlich nur eine gute Chance von Sima Kalas, war ein direkter Freistoß. Und sonst, muss man ganz ehrlich sein, hat man nur die Jungs von Markus Kauzinski gesehen. Wien Wiesbaden wirklich extrem stark offensiv, haben da die Osnabrücker Abwehr um Chatto und Jamfi da vor einige Probleme gestellt. Also besonders Goppel und Wurz sind mir da aufgefallen in der ersten Halbzeit mit extrem vielen Chancen. Auch Hollerbach hatte eine hundertprozentige. Also ich muss wirklich sagen, extrem bitter für Wiesbaden, dass sie da nicht in Führung gegangen sind. Auch großer Anteil davon hatte Philipp Kühn. Der war der einzige Osnabrücker, der stabil war, wenn nicht vergeben wurde am Tor vorbei. Stand er auf dem Posten. Aber ja, ganz schönes Anrennen dort in der ersten Halbzeit, oder?
Ja, total. Also wirklich drückende Überlegenheit von Wien Wiesbaden. Ich glaube, wenn wir da echt jede einzelne Chance nennen würden, dann wären wir morgen noch nicht fertig.
Ja.
Und es ist eine Schande fast schon aus Wiesbadener Sicht, dass da kein Tor bei rumkam. Das dauerte echt richtig lange und Chancenwucher auf der Wiesbadener Seite. Dann war schon Halbzeit. Also es ging mit 0-0 in die Halbzeit. Ja.
Kurzer Service-Tweet hier einmal am Rande. Die Zusammenfassung der dritten Liga, Magenta Sport, gibt es nicht mehr auf YouTube. Zumindest jetzt diese Woche nicht, wie wir festgestellt haben. Du hast es bei Kicker gefunden.
Genau.
Ich habe es bei Sport 1 gesehen. Also auch Magenta-Zusammenfassung gibt es jetzt bei Sport 1 beim Kicker. Vielleicht auch noch woanders. Auf jeden Fall nicht mehr bei YouTube. Also jeder, der sich auf die Suche macht, braucht nicht mehr bei YouTube suchen, sondern dann lieber googeln und dann findet man die Dinger auch. Aber war ein bisschen umständlich heute.
Ja, was das, die Politik verstehe ich nicht. Wenn es bei Kicker und bei Sport 1 for free das gibt, dann kannst du auch bitte auf YouTube hochladen. Magenta bitte wieder ändern. Danke.
Ich habe auch keine Ahnung. Ja, hoffentlich.
Ja.
Na gut. Dem Spiel war es egal. 46. Minute wurde Wiesbaden belohnt. Kearns Fruss, der Neuzugang von Havelse, bei seinem ersten Startelf-Einsatz mit einem wunderbaren Tor. Kranker Haken da am linken Strafraumeck, womit er die Osnabrücker Abwehr aussteigen lässt und dann hoch ins kurze Eck gedroschen. Richtig geiles Ding und verdienter ging es wohl kaum nach dieser ersten Halbzeit.
Ja, das stimmt. Und direkt im Gegenzug wurde das schon wieder brenzlig für Wiesbaden, die Führung, weil nämlich Keeper Liska noch in dem Moment, als der Stadionsprecher das Tor durchgesagt hat, dem Gegenspieler den Ball in die Füße spielt, namentlich Marc Haider, nach einem Rückpass. Und Haider gerade noch rechtzeitig abgedrängt da mit vereinten Kräften, die Situation entschärft. Ich glaube, Liska war dann auch wieder zügig im eigenen Gehäuse, aber das wurde brenzlig und das wäre ja maximal bitter gewesen, wenn trotz der drückenden Überlegenheit die Führung direkt wieder hergegeben worden wäre. Ja, dann gab es so in der 63. Minute noch einen Knackpunkt im Wiesbadener Spiel, als Bjarke Jakobsen, der Sechser von Wiesbaden, raus musste, verletzungsbedingt. Mhm. Damit hörte auch so ein bisschen die Dominanz der Hessen im Spiel auf. Osnabrück kam ein bisschen mehr rein. Und kurz darauf hatte eigentlich Lukas Brumme das 2-0 auf dem Fuß. Muss eigentlich Lukas Messi, genau. Traumhaftes Solo, nämlich.
Von der Mittellinie fast, naja, genau.
Ja, total. Mehrere Osnabrücker ausgedribbelt. Legt sich den Ball dann auch noch am letzten Gegenspieler vorbei, auch am Torwart. Und am Ende aus spitzem Winkel kann er noch ein Osnabrücker den Ball zur Ecke quasi abgrätschen. Was eine Aktion von Lukas Brumme.
Alle Achtung. Das wäre wirklich Tor des Monats gewesen. Gab ganz schön viele Kandidaten fürs Tor des Monats, muss ich ehrlich sagen. Also wie oft ich das heute schon gesagt habe. Glaube jetzt zum dritten Mal.
Da
habe
ich gleich auch noch einen auf Lager nach dem Spiel.
Ah ja, aber gut, bin ich gespannt. Aber tatsächlich kam es dann doch noch zur Osnabrücker Wiedergeburt. 83. Minute, es war leider wieder Lukas Brumme, der zuvor noch ganz knapp gescheitert ist, der den Ball verliert beim Aufbauspiel. Unnötiger Ballverlust, Haas spritzt dazwischen, sieht Bamorka Simakala vorne im Strafraum, der macht eine Körpertäuschung, lässt Carstens, glaube ich, war es, oder Rheinthaler, aussteigen und nagelt das Ding rein. Linke Ecke, keine Chance für Kühn. 1-1, Osnabrück wurde besser, aber ich glaube, das ist nämlich auch der Endstand. Am Ende werden sich die Jungs von Kauzinski an den Kopf fassen müssen, dass sie das nicht schon in der ersten Halbzeit geregelt haben.
Ja, das war auch das, was Kauzinski hinterher am Mikrofon von Magenta Sport gesagt hat. Hat auch gesagt, wie gesagt, Leistung gut, super, dass man Gegner so beherrschen kann, aber eben die Abgezocktheit fehlt dann doch, um ganz oben zu bestehen. Und von daher ärgerlich. Und Tim Danneberg, der hat sich richtig gefreut, sah man auch schon beim Schlusspfiff. Also ein Punktgewinn absolut für die Osnabrücker und nehmen die Jungs gerne mit, denke ich mal.
Ja, generell ist Osnabrück, muss man ein bisschen schauen, jetzt 4 sieglose Spiele, klar, 2 Niederlagen jetzt gehabt, jetzt gut mal wieder zu punkten. Aber das ist, glaube ich, auch noch weit unter den Möglichkeiten, die man sich dort erhofft in Niedersachsen, denke ich. 13. Platz momentan, also da gibt es Verbesserungsbedarf und ich bin mal gespannt, wer da nächste Woche beziehungsweise diese Woche dann an der Seitenlinie stehen wird, ob es immer noch Danneberg ist oder ob dann schon eine Lösung gefunden wurde. Aber da muss auf jeden Fall jemand kommen, der diese guten Spieler, die es ja zweifelsohne sind, mal zu einer richtigen Truppe formt.
Ja, absolut. Gegen Saarbrücken geht's am kommenden Samstag. Du hast absolut recht. Also 5 Punkte aus 5 Spielen, das ist jetzt noch nicht so berauschend. Und zumal Osnabrück ja am Ende doch relativ knapp nur an Platz 3 noch gescheitert ist. Wir erinnern uns zurück, ich glaube 4 Punkte haben am Ende gefehlt. Ja. Auch wenn es die meiste Zeit der Saison gar nicht so den Anschein erweckt hat, als würden sie da so eine große Geige spielen im Aufstiegskampf. Aber die Tabelle, die Abschlusstabelle sagt dann doch etwas anderes. Und mal schauen, wann und ob sich die Osnabrücker unter neuem Trainer fangen. Und weil du eben schon so schön das Stichwort gegeben hast, Thema Traumtor bzw. Thema Tor des Monats, da gab es noch einen richtigen Knaller am Wochenende. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. MSV Duisburg angetreten beim SV Meppen. Und wir haben ja über beide Vereine letzte Woche gesprochen, deshalb heute nicht bei uns hier ausführlich. Aber Torwart Vincent Müller hat ein Torwarttor geschossen. Und zwar was für eins?
Nee, habe ich nicht gesehen, Oh Gott, ja, peinlich.
Freistoß aus 70 Metern von der linken Seite, noch in der eigenen Hälfte, weit in der eigenen Hälfte. Drischt den Ball nach vorne, eigentlich keine Gefahr. Das sah auch Abwehrspieler Puttkammer, der Meppener, so. Bleibt weg, also bleibt stehen, lässt den Ball quasi kurz hinter sich aufkommen und überrascht damit seinen eigenen Schlussmann Kersken so stark, dass auch über ihn der Ball hinweg rumpelt und dann hinter ihm einschlägt. Also Wahnsinnstor. Okay.
Und Domaschke wäre das nicht passiert, du.
Ja. Ja. Und ja, wie gesagt, Vincent Müller völlig baff auch hinterher, dass er dann Tor gemacht hat. Ja, am Ende 3-0 gewonnen, die Duisburger. Anschauen. Also der Aufwärtstrend hält an. Denen gelingt alles.
Ja, da läuft's. Props an Thorsten Ziegner. Freut mich für ihn sehr. Für wen es mich auch freut, muss ich ganz ehrlich sagen, dass er dort oben steht, ist Horst Steffen, denn der Junge liefert ganze Arbeit als Trainer von der SV Elversberg, beste Offensive der Liga, und das wurde auch an diesem Wochenende mal wieder unter Beweis gestellt. Elversberg zu Gast im Rudolf-Habig-Stadion bei Dynamo Dresden, und Top-Spiel hätte man vor der Saison anders erwartet. Da hätte man natürlich eher gedacht, dass das vielleicht Elversberg auf dem Platz ist, dort im Mittelfeld, wo Dynamo Dresden steht und Dresden oben an der Tabellenspitze. Aber es war umgekehrt, und man muss ganz ehrlich sagen, so sah es auch auf dem Platz aus, zumindest in den ersten Minuten. Steffen hatte gewechselt, Correa und Coffey kehrten wieder zurück in die Startformation, waren ja vergangene Woche nicht dort zu finden. Und eben erwähnter Correa war es dann auch, der in der 4. Minute, also auch hier wieder richtig fix, das 1-0 erzielte. Richtig schönes Ding. Vorlage von Pfeil aus dem 16er. Correa lässt den Ball da einmal abtupfen und haut das Ding dann Volley rein in die linke Ecke aus so 15 Metern. Sonntagsschuss und Schock für jeden Dresdner.
Ja, total. Auch Dynamo da noch überhaupt nicht wach gewesen, auch viel zu weit weg von Correa, der Bock hatte auf ein paar Ausflüge an diesem Tag nach vorne. Und hinten schläfrig, vorne nicht so richtig konsequent. Das sah man in der 15. Minute. Stefan Kutschke hatte da die Riesengelegenheit zum Ausgleich für Dresden. Er bekommt davon rechts eine Flanke, eigentlich optimal, flach auf den Fuß gespielt. Aber Nicolas Christoph im Elversberger Tor reagierte glänzend. Und lenkt den Ball dann doch noch vorbei. Kann man machen. Macht Kutschke, glaube ich, auch. Hat er schon so in einigen Situationen bewiesen. Ja, genau. Ja. Und dann blieb es trotzdem noch bei der Gästeführung.
Man muss sagen, es war ein Offensivspektakel, denn auch Dynamo fand immer besser ins Spiel. Und wirklich auf beiden Seiten haben sie sich da wenig genommen. Am Ende der Halbzeit auf jeden Fall, oder beziehungsweise zur Mitte der Halbzeit, ein großes Chancenplus auf Elversberger Seite. Gab es nochmal einen Pfostentreffer und auch so eine Bogenlampe, die nochmal ziemlich gefährlich wurde für den Kasten von Briazza. Und dann war es der Goalgetter in der 20. Minute schon wieder. Der traf sein 5. Tor, Schnellbacher. Nach einer Ecke gab es ein bisschen Gewusel da im Dresdner Strafraum, wir konnten den Ball nicht klären. Viele haben es versucht, keiner hat es geschafft. Und Schnellbacher, Nutznießer, macht das 2-0. Krass, wie der abliefert, ne? Also, muss ganz ehrlich sagen, so auf der Rechnung hatte ich ihn nicht mehr. Also klar, der Name war mir noch geläufig. Glaube ich, aus Hachinger Zeiten, hoffe ich jetzt.
Und aus Wiesbadener Zeiten, auf jeden Fall.
Ah ja, stimmt, Aber dass der so abgeht, hätte ich ihm nicht zugetraut. Wahnsinn, oder?
Ja, wirklich Wahnsinn. Er kann es echt aus allen Lagen, aus der Distanz oder hier per Kopf, glaube ich, war es ja gegen über Driljazza hinweg. Und Dynamo, auch hier wieder so ein bisschen wie festgefroren in dieser Situation, bewegte sich eigentlich nur Elversberg im Dresdner 16er. Eigentlich, ein bisschen zu schwach für einen Zweitliga-Absteiger, wenn du mich fragst. Über das ganze Spiel gesehen muss man aber auch sagen, Elversberg, also relativ brutal vor dem Tor auch. Also so viele Chancen haben die nicht gebraucht, um Tore zu machen. Im Gegensatz zu Dresden, wenn man sich auch das Post-Match-Interview mit Markus Anfang anschaut, der ist bedient, weil er auch sagt, ja, was soll ich noch von meiner Mannschaft fordern? Wir haben ja über weite Strecken dann auch in der zweiten Halbzeit, glaube ich, vor allem das Spiel gemacht, hatten Chancen. Es gibt da später auch noch so eine Chance, Ping-Pong, wo man auch merkt, okay, heute klappt's einfach nicht, der Ball will nicht rein. Und Elversberg total leichtfüßig, da merkt man auch so ein bisschen, dass sie auf der Euphoriewelle mitreiten, dass denen gerade alles gelingt und sie nicht viel nachdenken, sondern einfach machen und auch natürlich nicht den Riesendruck spüren, unbedingt liefern zu müssen, im Gegensatz zu Dresden, würde ich mal sagen.
Hast du recht, ich glaube, das ist eine gute Analyse. Dresden trotzdem auch immer noch in Anlagen echt stark gewesen und in der 40. Minute war es dann eine Standardsituation, die Sachsen zurück ins Spiel brachte. Ahmed Arslan dürfte dich wahrscheinlich auch freuen, der entwickelt sich prächtig da bei Dynamo. Ist ja von Holstein Kiel ausgeliehen. Direkter Freistoß, Wahnsinnsding. Küsst da noch den Innenpfosten auf der linken Seite. Richtig schön mit Druck über die Mauer gezirkelt. Auch für ihn, glaube ich, sein viertes Tor war das. Also auch der Goalgetter mittlerweile als offensiver Mittelfeldspieler ja auch nicht so selbstverständlich, dass man da viele Tore schießt. War ein geiles Ding, ne?
Ja, absolut. Richtig schön. Hat mich auch gefreut, als ich das gesehen habe. Und dann sah es ja sogar doch noch so aus, als ob Dresden vor der Halbzeit zurückkommen würde. 1:2 in der 40. Minute. Und in der Nachspielzeit, da gab es noch ein Tor durch Borkowski erzielt für Dresden, aber abgepfiffen. Bei einer Ecke soll Dresdens Claudio Kammerknecht da einen Elversberger umgeschubst haben. Weiß ich nicht, also ist nicht so richtig erkennbar.
Fand ich auch schwierig,
In der Zeitlupe. Berührung kaum zu sehen, auch helle Aufregung im Stadion. Alle haben sich natürlich aufgeregt, dass der Treffer nicht gegeben wurde. Für mich eine Fehlentscheidung, also ich hätte es laufen lassen.
Mich auch, ja. Da sind wir uns einig. Das hätte natürlich das Spiel auch nochmal eine ganz andere Richtung drücken können, wenn dann hier wirklich in 5 Minuten vor der Halbzeit noch die 2 Ausgleichstore gefallen wären. So ging es mit einer Führung für die Elversberger in die Pause. Horst Steffen konnte zufrieden sein mit seinen Mann. Hätten vielleicht die ein oder andere Chance noch mehr nutzen können, aber unterm Strich sehr stark als Auswärtsmannschaft Aufsteiger bei Dynamo Dresden, ja, der wohl heimstärksten Truppe, beziehungsweise mit der beeindruckendsten Kulisse der Liga, dort so zu bestehen, ist schon sehr, sehr beachtenswert. Und es ging auch so weiter, eine Viertelstunde nach Wiederanpfiff. Marcel Correa, Wahnsinn eigentlich auch, er ja Innenverteidiger, taucht da auf der Strafraumecke auf bei einem ganz normalen Angriff. Und wunderschönes Tor, fast so schön wie sein erstes. Schlänzt den Ball aus 16 Metern ins rechte obere Eck über Driazza rüber. Das kann nicht jeder Innenverteidiger, ne?
Nee, überhaupt nicht. Und man weiß gar nicht, was da mit ihm los war. Wirklich die Offensive gesucht, wie selten. Aber schönes Tor. Streichelt den Ball da ins obere lange Eck. Wirklich ein Sahnetag. Und dann diese von mir schon angesprochene 78. Minute, die das Spiel für Dresden eigentlich ganz gut zusammenfasste auf den Punkt. Mit der Brechstange hat Dynamo es da mittlerweile versucht, logisch, mehrfach den Ball da reingelöffelt in die Gefahrenzone an den 5-Meter-Raum. Ich glaube, am Ende 2-mal ans Aluminium gebolzt, mehrfach noch geblockt von Elversbergern und ganz am Ende zuletzt Manuel Schäffler aus wenigen Metern an die Latte und da sieht man ihm die Trotzigkeit so richtig an. Mit roher Gewalt will er den Ball wirklich aus ein paar Metern ins Netz knallen, aber es half alles nichts. Ich glaube, da war auch noch der Torwart irgendwie noch dran und da war, glaube ich, dem Letzten im Stadion klar, das wird hier heute nichts mehr. Also Wahnsinn, diese Situation.
Ja, wirklich. Also das habe ich auch selten gesehen. So hart vergebene Chancen am Fließband. Aber ich glaube auch, da hat man dann gesehen, dass der Fußballgott was anderes im Sinn hatte. Trotzdem kam Dynamo nochmal zurück in der 92. Minute. Das letzte Aufbäumen. Ahmed Arslan, schöner Kopfball. Macht den Doppelpack fest. Wusste ich gar nicht, dass er so kopfballstark ist.
Ja, aber, wusste ich auch nicht. Und dass er auch so torgefährlich ist.
Ja. Schade, dass er das bei Holstein nicht gezeigt hat. Obwohl, man muss auch ehrlich sein, er hat auch nicht so viele Möglichkeiten bekommen in der vergangenen Spielzeit, muss man sagen.
Und war auch mal lange raus mit einem Kreuzbandriss, also auch von Verletzung gebeutelt. Okay. Also, ja.
Okay. Ja, aber das, der Schlusspunkt, es gab keine weiteren Möglichkeiten für Dynamo mehr. Elversberg setzt diese wirklich sehr, sehr beeindruckende Phase zu Beginn der Saison fort. 4 ja. Siege aus 5 Spielen, nur eine Niederlage, 2. Platz. Wow. Also wer hätte das gedacht? Ne? Ja. Horst Steffen meinte am Ende im Interview, er glaubt, dass es Sinn, also dass es der Mannschaft wohltut, dass es halt viele Jungs gibt, die aus der 4. Liga noch mit hochgekommen sind und deswegen ist die Truppe eingespielt. Aber das kann auch nicht der ganze Grund sein. Ich glaube, dass er auch einfach da eine echt gute Arbeit macht, wahrscheinlich auch eine gute gutes Gegner-Scouting betreibt und seine Jungs einfach top einstellt, weil ja, es ist ja nicht so, dass Elversberg vorher nur gegen irgendwelche Gurkentruppen gespielt hat, sondern ja, gegen Leverkusen haben sie gewonnen, dann auch dieses unfassbare Ding dagegen Rot-Weiß Essen 5-1, dann Waldhof Mannheim, also haben auch wirklich Teams geschlagen, die auch gut aufgestellt sind. Ja. Und ja, ich glaube, das ist einfach das Resultat guter Arbeit. Da traue ich dem Braten so ein bisschen mehr als zum Beispiel bei Regensburg in der 2. Liga. Bei Elversberg glaube ich wirklich, okay, da ist vielleicht einfach eine wettbewerbsfähige Truppe, die wir einfach unterschätzt haben zu Beginn der Saison.
Das mag sehr gut sein, das stimmt. Und wenn man sich den Kader ja anschaut, dann stellt man ja auch fest, dass da klar Jungs sind, die letztes Jahr 4. Liga noch gekickt haben, aber auch die eben Drittliga-Erfahrung haben und ja, richtig Leute sind, die kicken können. Sickinger ja auch erfahren, stimmt, Kevin Coffey, ja. Schnellbacher, und weitere, Tore Jakobsen und so weiter und so fort. Also ich kann mir auch vorstellen, dass ja, dass sie vielleicht noch weiter den Aufwärtstrend fahren und die Euphoriewelle. Ja, nächste Woche das Sachsen-Derby gegen Erzgebirge Aue für Dresden. Ich glaube, da wäre mal wieder ein geil Erfolgserlebnis im prestigeträchtigen Spiel an der Reihe um des Hausfriedens willen. Und ja, warten wir mal ab, was da passiert. Aue ja auch in der Bredouille, in der genau, Abstiegszone. Ja. Platz 17 mit nur 3 Punkten aus 5 Spielen. Sind wir mal gespannt im kleinen Krisenduell.
Ja, sind wir. Gut,
dann würde ich sagen, haben wir es doch.
52 Minuten, ja, war wieder eine nette Folge, hat mich gefreut, mit dir zu reden und genau, bin gespannt auf das kommende Wochenende und würde sagen, wir hören uns wieder Montag oder Dienstag und ihr uns folglich dann auch wie immer am Dienstag in aus Unterhaus. Schaltet ein, liebe Hörerinnen, auch nächste Woche sind wir für euch da und bereiten euch das Fußballgeschehen ja, sehr
delikat das andere auf. Hörerlebnis auf. Ja.
Genau. Sehr richtig. Okay, mein Sohn. Wir hören uns. Bleib sauber. Ja. Ciao, ciao.
Gleichfalls. Tschüss.